Ein herzliches Hallo an alle zu dieser Folge von What is Truth? Es ist schön, wieder mit meinem Freund Malu im Studio zu sein. Wie geht es dir denn?
Mir geht es gut, danke. Ich freue mich sehr auf die neue Folge. Und wie steht es um dich?
Sehr gut, danke. Ich habe viel zu tun, die Bibelschule und alles hält uns beschäftigt. Aber das ist auch ein Segen. Ich denke, dass wir heute eine sehr gute Frage haben. Sie kommt von Providence aus
Sambia.
Ja, aus Sambia. Ich denke, bevor wir zur Frage kommen, sollten wir beten.
Ja, lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank für diese Gelegenheit, so tief in dein Wort eintauchen zu können. Ich bitte dich auch, dass du uns führen mögest, wenn wir jetzt ein wenig über Hebräer Kapitel 4 sprechen, dass du uns führst und uns die Antworten und auch die Worte gibst, von denen du möchtest, dass die Leute da draußen sie hören. Möge es sich in der Welt verbreiten, damit Menschen in deine Ruhe eingehen können. Das bete ich allein in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ja, ich freue mich auch schon drauf, in den Niederlanden zu sein und anschließend in Wales.
Ja, wir wurden dorthin eingeladen und werden im April dort sein. Ich freue mich auch schon darauf, eine neue Gelegenheit, unsere Geschwister auf dieser Seite der Erde kennenzulernen.
Ja, und über die Wahrheit zu sprechen und unsere Geschwister zu ermutigen. Und vermutlich auch uns selbst für alles, was noch kommen soll. Wir müssen stark bleiben und uns gegenseitig im Herrn ermutigen. Also spielen wir doch das Video ab.
Schöne Grüße, mein Name ist Providence Nirere. Ich bin von Sambia. Wir schätzen euren Einsatz sehr. Wir schauen What is Truth und werden wirklich aufgeklärt. Wir hätten gern, dass ihr ein wenig über Hebräer Kapitel 4 in Verbindung mit dem Sabbat spricht. Also spricht Hebräer Kapitel 4 über die Abschaffung des Sabbats, also ich meine den Sabbattag. Wir freuen uns schon sehr darauf, von euch etwas dazu zu hören. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Providence. Das ist eine sehr interessante Frage. Oft wird Hebräer 4 dazu zweckentfremdet, um den Sabbat beiseite zu schieben. Es kann schon ein sehr schwieriges Kapitel sein, wenn man es gründlich durchstudiert, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr einfaches Kapitel, wenn man versteht, worum es geht.
Ja, und was ist eigentlich gemeint, wenn über Ruhe gesprochen wird? Ich denke, wir sollten Teile aus Kapitel 4 des Hebräerbriefs lesen. Wir brauchen nicht alles lesen. Aber wir können einsteigen und Hebräer 4, die Verse 3 bis 6 lesen. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, wenn sie meine Ruhe eingehen werden. Wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren, denn er hat irgendwo von den siebten Tage also gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, weil nun übrig bleibt, dass etliche in dieselben eingehen und die, welche zuerst die gute Botschaft verkünden worden ist, des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind. Lesen wir weiter von 8 bis 11. Denn wenn Josua, im Englischen Jesus, sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt.
Also das ist für mich interessant. Denn hier liest man, dass das Volk nicht in diese Ruhe einging, als es das erste Mal verkündigt wurde. Doch wenn man zu Israel geht und sich anschaut, was sie taten, sehen wir schon, dass sie sehr wohl den Sabbat hielten. Also was bedeutet es dann? Wo ist die Verbindung von sie gingen nicht in seine Ruhe ein zu der Tatsache, dass sie immer noch den Sabbat hielten?
Geht es hier im ganzen Kapitel wirklich um den siebten Tag? Natürlich gibt es Verbindungen zum siebten Tag im Zusammenhang mit Ruhe, aber ist das die vollständige Bedeutung von Hebräer 4? Schau dir mal das Wort Ruhe an. Wo finden wir das Wort Ruhe noch in der Bibel? Wir finden es in der dritten Engelsbotschaft. Lesen wir doch die dritte Engelsbotschaft in Offenbarung 14, Abvers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Wir könnten natürlich diese Worte alle besprechen, aber es geht ja nicht um Offenbarung und die dritte Engelsbotschaft mit dem Zorn Gottes, der unvermischt ist. Es gibt keine Gnade mehr, denn wir haben Gott zurückgewiesen. Im Grunde ist unsere Gnadenzeit vorbei. Deshalb ist der Zorn unvermischt. Aber egal, lesen wir weiter. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kommt's. Und die das Tier und seine Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, das ist nicht das Brennen in der Hölle. Das geht nicht darum, dass sie wach sind und keine Ruhe haben, sondern das ist eine geistliche Erfahrung. Geistlich keine Ruhe haben, weil sie Gott zurückgewiesen haben.
Ja, sie haben das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Das Tier ist derjenige, den sie anbeten. Und wenn jemand wissen will, ob die Hölle immer und ewig ist, gibt es dazu eine Folge, die schon etwas zurückliegt, die man sich gerne dazu ansehen kann. Darin gehen wir bezüglich der Hölle ins Detail, woher die Hölle kommt und ob sie für immer und ewig und alle Zeit andauert.
Ja, auch der Zustand der Toten, Spiritismus und all das. Dazu haben wir ein paar Folgen gemacht. Doch wenn wir uns nicht im Einklang mit Gott befinden, wie kann da unsere Seele Ruhe finden?
Ja.
Darum geht es. Und wessen Fehler ist es, dass wir uns nicht im Einklang mit Gott befinden? Das ist unser Fehler.
Ja, wenn wir uns die Bibel ansehen, sehen wir das Thema Ruhe das erste Mal angesprochen und stattfinden, als Gott nach seinen Schöpfungswerken ruhte. Und es ist nicht so, dass Gott sich ausruhen musste, Ruhe brauchte, sondern er legte die Grundlage für etwas, was kommen sollte. Etwas Wunderbares, von dem er sich wünscht, dass wir uns daran beteiligen und mit dazukommen.
Das war die Ruhe, die bei der Erschaffung der Welt gegeben wurde. Ist also Ihr Sabbattag gültig? Sollten wir am Sabbattag ruhen? Ich meine, wir haben den Sabbat auch schon zuvor behandelt, was man sich gerne ansehen kann. Doch warum gibt es eine Sabbattagruhe? Wenn wir jetzt über diese Ruhe sprechen, nämlich den Sabbattag, an dem er ruhte, damit wir wieder in Einklang mit Gott kommen können, weil wir von Gott getrennt wurden. Warum ist der Sabbat so wichtig?
Ja, und an dieser Ruhe gibt es einen körperlichen Aspekt. Die Arbeit ruhen lassen und nicht die Dinge zu tun, die man normalerweise macht. Aber das ist nicht alles. Man kann den Sabbat halten, man kann körperlich ruhen, aber das heißt nicht, dass einem das geistlich weiterhilft. Da gibt es noch eine weitere Komponente. Und wenn wir diese Komponente verpassen, könnten wir genauso gut den Sabbat erst gar nicht halten.
Es gibt eine umfassende Bedeutung dieser Ruhe.
Ja.
Und viele Leute sagen, ich spreche da immer noch vom körperlichen Ruhetag, dass sie ihre Handys und alles andere abschalten. Sie gehen einfach in eine Isolation. Ich glaube nicht, dass das immer der richtige Weg ist, wie man es angehen sollte. Sein Handy abzuschalten und mit niemandem zu reden. Es geht an diesem Tag schon um Gemeinschaft. Es geht an diesem Tag auch darum, anderen zu helfen und gute Taten am Sabbat zu vollbringen. Es geht nicht um Isolation. Das ist nur eine Nebensache. Es geht nicht um völlige Isolation und dass man einfach von anderen weg sein möchte. Man sollte sich an diesem Tag gegenseitig geistlich aufbauen. Aber ja, es gibt auch einen Ruheaspekt für den Körper und natürlich für die Seele und den Geist.
Aber stell dir einmal vor, wie großartig ein Sabbattag wäre, wenn jeder aufwachen und sagen würde, ich möchte in die Kirche gehen, weil ich ein Segen für andere sein möchte. Und ich werde mein Möglichstes tun, dass Gott durch mich wirkt, um für jemand anderen ein Segen zu sein. Lass uns schauen, wo wir einem anderen helfen können und es nicht nur in ein selbstsüchtiges Bedürfnis zu verwandeln. Ich gehe zum Gottesdienst und wenn die Predigt mich nicht zufriedenstellt, dann ist es kein guter Sabbat. Wir müssen zur Gemeinde gehen und das verbreiten, was nicht verbreitet wird.
Und es sollte für uns keine Arbeit sein. Es sollte ein Segen sein und das nicht nur für die anderen, sondern ein Segen für einen selbst. Jedes Mal und ganz oft, wenn ich in der Kirche predige, habe ich immer das Gefühl, dass es für mich mehr Segen ist als für die anderen, weil ich so viel lernen durfte. Durch Weitergeben und Lehren lernt man. Man geht weg und sagt sich, wow, der Heilige Geist hat da wirklich an mir gewirkt, dass einem Tränen in die Augen treibt. Solche Sachen.
Nun, ich denke noch daran, als ich das erste Mal Physik hatte und wir für eine Prüfung etwas studierten. Jemand hatte damit zu kämpfen und fragte mich, ob ich ihm helfen könnte, die Arbeit doch ein wenig mehr zu erklären. Ich stimmte zu und ging die Arbeit mit ihnen durch und erklärte es. Und als die Prüfung kam, hatte ich die meisten Punkte, die ich je in Physik erreichte. Ich war richtig überrascht und fragte mich, warum. Dann sagten uns die Lehrer, dass man tatsächlich dann die Abläufe versteht, wenn man es jemandem anderem erklärt. Mit Gottes Wort ist es genauso. Sobald man hinausgeht und anfängt, es anderen zu erzählen und anfängt, anderen das Evangelium zu erklären, dann fängt man an, es viel besser zu begreifen und zu verinnerlichen und begreift, worum es wirklich geht.
Ja, und meiner Erfahrung nach behält es selbst auch viel besser. Man speichert diese Information viel besser ab, als wenn man die Bibel nur durchlesen würde. Dann vergisst man oft alles wieder. Doch wenn man ein Studium zu Naomi oder Boas macht, also ich habe das so oft gelesen und nie wirklich behalten, bis ich daraus ein Studium machte. Hier ist es genauso. Wenn man auf Israel zurückblickt, wenn man sich ihre alten Wege und die Wüstenwanderung anschaut und all das, dann hat man dieses Aha-Erlebnis. Ich habe mich immer gefragt, wie manche Leute bestimmte Themen in der Bibel so gut behalten, und ich vergesse es einfach, wenn man es nicht anderen beibringt. Man verbringt nicht genug Zeit damit oder verinnerlicht es nicht, wie du sagtest, indem man darüber nachsinnt.
Wie du sagtest, wenn man es gründlich studiert und es jemand anderem sagt, zementiert man es ins eigene Gehirn. Und dann wird es immer leichter und noch leichter, hinzugehen und es in der Welt zu verbreiten.
Und Gott wird es einem ins Gedächtnis zurückrufen. Ich dachte immer, ach, ich kann die Bibel einfach durchlesen und der Heilige Geist wird es mir eines Tages ins Gedächtnis zurückrufen. Nein, darum geht es nicht. Es ist wirklich so, dass wir hinausgehen und es lehren müssen. Und wenn man dann etwas vergisst, ganz am Ende, wenn wir uns in der Zeit der Trübsal oder so befinden, ja, dann wird der Heilige Geist es einem ins Gedächtnis zurückrufen, wenn man es verinnerlicht und verstanden hat. Naja, jetzt sind wir etwas abgeschweift. Wie so oft.
Ja, lass uns fortfahren und Jesaja 57, 20 bis 21 lesen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Kein Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen.
Es erklärt also, dass die Gottlosen keine Ruhe haben. Ich vermute mal, dass hier eine Metapher gebraucht wird. Denk einmal darüber nach, wenn man diese wilde und raue See hat, diese Stürme, die Dreck und Schlamm aufwühlen. Das ist wie unsere Taten. Wenn wir uns in einem Umfeld befinden und keine Ruhe haben, dann sind wir immer reizbar. Wir befinden uns nicht im Einklang mit Gott. Dann verletzen unsere Taten uns selbst und auch die anderen um uns herum. Ich habe das in meinem Leben selbst erfahren. Ich wache am Morgen auf und man hat nicht die nötige Andachtszeit mit dem Herrn und die Anbetung. Man betet jetzt oder schon am Vorabend nicht so, wie man es sollte und bräuchte. Man wacht schon gereizt auf, befindet sich in einer gereizten Stimmung. Und jeder andere im Haus, also man kann es förmlich spüren, die Schwingungen, die Atmosphäre im Haus ist einfach negativ, schrecklich. Im Grunde sagt dieser Text das. Man kann keine Ruhe, wahre Ruhe haben, bei der man Frieden mit Gott hat, wenn man nicht mit ihm verbunden ist, wenn man nicht diese ständige Verbindung mit dem Weinstock hat.
Ja, und wenn man sich einen See anschaut, wenn es ein glasklarer See ist, der ganz ruhig und still ist, wie gut spiegelt sich alles in diesem See? Man kann im Grunde alles sehen. Also wie gut können wir den Charakter Gottes widerspiegeln, wenn wir nicht ruhig und klar sind, diese Ruhe in uns haben? Wenn viel aufgewühlt wird, ist das Wasser nicht klar. Es befindet sich nicht in Ruhe und kann das Bild Gottes nicht widerspiegeln.
Stimmt, genau. Wie können wir das widerspiegeln? Unser Zuhause sollte der Himmel im Kleinen sein. Wir haben auch diese Feindseligkeit und Konflikte in unseren Gemeinden. Wie können wir das machen? Es ist Gottes Gemeinde und es ist Gottes Zuhause. Es sollte der Himmel im Kleinen sein. Und wie können wir den Charakter Gottes in unserem Heimen widerspiegeln, wenn wir keine Zeit mit dem Herrn verbringen? Und wenn wir diese Unruhen haben und nicht mit ihm verbunden sind?
Da kommt mir auch ein Gedanke. Ist es möglich, dass man einfach nur, indem man im Wohnzimmer sitzt und fernsieht, diese Ruhe erlangt, mit der man den Charakter Gottes widerspiegeln kann?
Nein, das ist jetzt ein wenig hart, aber das erinnert mich an Sodom und Gomorra, an ihrem Müßiggang. Ruhe auf diese Weise? Nun, das ist nicht so gemeint. Wahrer Friede ist eins sein mit Gott. Wahrer Friede ist, Gott nachzufolgen. Wahrer Friede ist, mit Gott zu wandeln, wie Noah mit Gott wandelte, wie Henoch mit Gott wandelte. Wahre Ruhe ist, wenn Gott sagt, wandle vor mir und tue, was ich möchte. Das ist die wahre Ruhe Gottes.
Also wir müssen schauen und sehen, wie wir diese Art von Ruhe in unserem Leben umsetzen können, um in die Ruhe einzugehen, von der Gott möchte, dass wir sie haben.
Ja. Wir machen weiter mit Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Wer sagte das? Das war zur Zeit von Jeremia, das war also Israel.
Ja, das rebellische Israel.
Also, das sagt uns, also ich mag das, denn es sagt uns, was uns Ruhe für unsere Seelen gibt. Gott führt uns hier durch seinen Propheten, durch seine Propheten. Fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Ja, also Gott holt sein Volk aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft heraus, und bietet ihnen die Möglichkeit, in die Ruhe mit ihm einzutreten. Und dann werden sie so rebellisch, dass sie sich von Gott abwenden, dass sie diese Art von Ruhe nicht wollen.
Ja, sie wollen sie nicht. Also werden sie immer Unruhe haben. Man schaut sich also diese zwei unterschiedlichen Wege oder Pfade an. Welcher wird mich Gott näher bringen? Nicht derjenige, welcher das Ich befriedigen wird. Dieser Weg wäre für mich als sündlicher Mensch ein großartiger Weg, als der Weg mit dem geringsten Widerstand, okay? Und das ist der Weg der Welt. Doch wohin führt er? Wir müssen das durchdenken. Also ich brüte jahrelang darüber. Wenn ich diesen Weg einschlage, werde ich eine Weile Befriedigung finden und unterhalten werden. Aber es wird zum Tode führen. Ist das wirklich das, was du möchtest? Dieser Pfad dagegen bietet Widerstand. Wir wissen, dass es Widerstand geben wird, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Bitte erkennt, dass genau das passieren wird. Aber es ist ein Weg, der zum Leben führt und auch Freude bringt. Und alles andere, was du dir nur vorstellen kannst. Das andere ist falsche Freude. Man muss also wählen, welches Endergebnis man selbst möchte. Im Grunde geht es darum.
Wenn man an diesen beiden Wegen steht und sich beide anschaut, sieht der Weg, den einem die Welt gern anpreist, fantastisch aus. Und der andere Weg sieht nicht so unfassbar gut aus, aber nur deshalb, weil wir von dieser Welt verdorben wurden. Sobald unsere Geschmacksknospen anfangen, sich zu verändern und unser Denken anfängt, sich zu verändern und wir uns dann den Weg ansehen, von dem Gott möchte, dass wir ihn einschlagen, wird er um Welten besser sein als der, den die Welt einem bieten kann. Aber wir müssen diese Umpolung der Gedanken durchlaufen. Wir müssen diesen anfänglichen Kampf durchmachen und uns von den Dingen dieser Welt trennen, bevor uns dieser Weg, der zum ewigen Leben führt, diese Freude bringt.
Genau. Ich weiß noch, als ich in der Welt war und Party und all das machte, da gab es diese Erregung und Spannung, die ich suchte. Ach, ich kann es gar nicht mehr erwarten, auszugehen und was sonst noch. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist schwierig, diese Freude war wie ein geschlossener Kreislauf. Yeah, eine sofortige Befriedigung, aber das war nicht die Freude, mit der ich jetzt erfüllt werde, wenn ich an Gott denke. Manchmal hat man diese kleinen Freudenschauer, wenn man betet oder an das ewige Leben, an den Himmel und daran denkt, Gott zu begegnen. Das ist eine ganz andere Art von Freude, die nicht wieder in einem Kreis einmündet. Es ist ein Licht, das man nicht erklären kann. Etwas, was sich niemand mit Worten beschreiben kann. Es gibt eine Freude hier in der Welt, aber es gibt eine andere, unglaubliche Freude, wenn man einfach daran denkt, was Gott für uns getan hat und was er für uns vorbereitet, was er schon vorbereitet hat.
Ich weiß genau, was du meinst. Denn wenn ich mir die Ruhe ansehe, die ich hatte, als ich noch in der Welt war, da hatte man ein Wochenende frei, aber man verbrachte die Zeit mit Trinken und Feiern. Wenn dann der Montag kommt, stöhnt man, oh, es ist Montag, ich hasse das, ich möchte diese Woche nicht vor mir haben. Und wenn dann wieder Freitag ist, macht man die gleiche Abfolge durch. Man ist aufgeregt, weil man jetzt Party macht und sieht das als Ruhe an. Aber als die Veränderung, die Umstellung kam und wir das erste Mal den Sabbat hielten und wir diese Ruhe erlebten, die man im Sabbat findet, ist das völlig anders.
Und man genießt es wirklich, aber nicht, weil man es tun muss.
Ja, und wenn dann der Montag kommt, denkt man, ja, ich bin bereit für diese Woche. Das Wochenende war so lang, wegen der Freude, die man in dieser Zeit empfand.
Und man hat nicht dieses Gefühl von, ach, der nächste Sabbat. Da muss ich wieder ruhen. Überhaupt nicht. Aber wenn wir Freitagabend oder Samstagabend zum Feiern gingen, dachte ich mir schon, es graut mir vor dem Montag. Da hatte man schon dieses Gefühl. Das heißt, was ich jetzt mache, wird mich zerstören, aber ich genieße es in diesem Augenblick. Es ist kurzlebig. Und so ist es bei den Gottlosen. Das sagt es im Grunde hier, warum sie keine Ruhe haben. Man hat nie Ruhe, auch wenn man denkt, man hätte sie.
Ja, man geht nicht zu den biblischen Prinzipien der Ruhe zurück und was sie bedeutet. Man folgt oder passt sich dieser Welt an und versucht, so Ruhe zu finden, wie die Welt es einem erklärt. Das ist Ruhe. Aber man findet sie nie. Man ist ständig von Stress geplagt und genervt. Man ist ständig überarbeitet. Sogar wenn es um eine Party geht, stöhnt man, muss ich da wirklich hin? Dann geht man aus, um zu feiern, hat seinen Spaß und am nächsten Tag, am nächsten Morgen denkt man, ach, nie mehr, ich hasse das. Aber nur bis zur nächsten Gelegenheit. Dann versucht man es wieder, weil man nach dem sucht, was man nicht finden kann.
Ja, und das ist Satans Einfluss in unserem Leben. Drogen und all das sind etwas Augenblickliches. Darum wird man ja auch abhängig von Drogen, weil man so zerbrochen ist, dass man eine Pille oder was auch immer nehmen muss, um auf ein Niveau zu kommen, auf dem man überleben kann. Das ist schon sehr erschreckend, wenn man auf die alten Wege zurückschaut. Worum ging es da? Was sind die alten Wege? Wenn man sich etwa Henoch anschaut, Henoch wurde in den Himmel aufgenommen. Er wandelte mit Gott. Wenn man sich Noah anschaut, worum ging es da? Es war Gehorsam durch Glauben. Es waren Werke aus Glauben. Das war es. Die Arche zu bauen war die Folge seines Glaubens.
Ja, wenn er den Glauben nicht gehabt hätte, hätte es keine Werke gegeben. Aber er glaubte, Noah glaubte das, was Gott ihm sagte. Und deshalb konnte er die Werke vollbringen. Und wenn er die Werke nicht aus Glauben getan hätte, wäre er nicht gerettet worden.
Nein. Denkst du, dass er Frieden hatte, als er die Arche baut? Ja, schon.
Ja.
Beim Bau dieser Arche bangte er natürlich auch um die anderen, dass sie doch mit ihm in die Arche gehen würden. Aber stell dir einmal den Bau dieser Arche vor. Du weißt, Gott hat Recht, dass Gott die Wahrheit sagt. Und du weißt, dass in unserer Welt etwas geschehen wird, was noch nie zuvor geschah. Es wird regnen. Was bedeutet das eigentlich? Sie wussten nicht, was Regen ist. Es gab ein unterirdisches Bewässerungssystem.
Und Nebel.
Ja, genau. Nebel. Wie auch immer, mein Punkt ist folgender. Es gibt da eine Ruhe für unsere Seele. Und dann kann man zu Abraham gehen und immer weiter. All diese Lichtfackeln der Wahrheit in ganz Israel. Bei allen von ihnen gab es dieses Element der Ruhe. Sogar David. Er betet immer für seine Feinde, wäre er nur auch immer mit Gott gegangen. Ich denke, wir können uns Abraham anschauen. Lesen wir doch 1. Mose Kapitel 13, die Verse 14 bis 17. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Das war also alles, was ihm umgab. Wegen seiner Treue, wegen seines Gehorsams. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Dann lesen wir in 1. Mose 22, Vers 17. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Also, warum sagte Gott das zu Abraham? Abraham musste etwas getan haben, was Gott wirklich wohlgefiel. Er war gehorsam. Er bestand die Prüfung, die Gehorsamsprüfung. Er war schon dabei, Isaak zu opfern, der ein Typus für Christus ist. Und Christus hielt ihn zurück. Nicht er sollte das Opfer in seinem typologischen Sinn bringen. Christus ist das wahre Opfer, nur er brachte das Opfer für uns. Also, Abraham wurde die Verheißung gegeben. Glaube an mich, Folge mir und ich werde dir Ruhe geben. Das sagt es dir. Ganz Israel wird die ganze Erde bewohnen. Wenn du dich an meine Gebote hältst, mir treu bist und mir vertraust, wirst du, Israel, ein Leuchtfeuer für die ganze Welt sein und die ganzen heidnischen Nationen um dich herum bekehren. Vielleicht greife ich jetzt etwas vor, aber ich werde auch alle Feinde vernichten, die gegen dich und gegen mein Wort sind. Und ich werde sicherstellen, dass du fortwährend Ruhe hast. Das war die Verheißung von Abraham.
Ja, und Gott sagte ihm, dass er ein Segen für alle Nationen werden würde. Also wie konnte er ein Segen für alle Nationen sein, wenn ihm Glauben gefehlt, er sich nicht an Gottes Verheißung geklammert oder es keine Werke gegeben hätte, die aufgrund seines Glaubens aus ihm herausströmten? Das zeigt, was sein Daseinszweck war. Er sollte der Welt zeigen, wer Gott ist, wie man Glauben an ihn hat und wie man in Gott ruht, wie man diese Ruhe in Gott findet.
So ist es. Und Abraham war nicht vollkommen. Wir wissen, dass er nicht vollkommen war. Wir müssen also nicht entmutigt sein. Niemand von uns ist vollkommen.
Nein.
Aber er wird uns heiligen, er wird unseren Charakter entwickeln. Auf unserem Weg werden wir fallen oder stolpern, doch wenn wir im Vertrauen und treu sind, ich ringe jeden Tag mit diesem Konzept des Glaubens. Hier in Südafrika haben wir Mörder, die gezielt Farmer umbringen. Was machen wir, wenn sie in unsere Häuser eindringen? Wenn wir uns selbst verteidigen? Wir diskutierten erst kürzlich mit Eric Wilson darüber. Einige werden das tun, es ist nicht einfach. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Gott in enger Verbindung bleiben und in seinem Weg beharren. Denn dann wird es treu sein und uns seinen Glauben verleihen. Ist das verständlich?
Ja, und die Dinge, über die wir gerade sprachen, können wir mit den Worten von Wegener zusammenfassen. Wenn wir diese beiden Texte zusammenstellen, lernen wir, dass das Erbe, das Abraham versprochen wurde, den friedlichen und stillen Besitz des Landes vorsah, nicht einfach ein paar Quadratmeilen, sondern die ganze Welt. Römer 4, Vers 13. In Erfüllung dieses Versprechens kam es, dass der Herr die Kinder Israels aus der Knechtschaft in Ägypten befreite. Siehe 2. Mose 6, 1 bis 8.
Ich würde auch Römer 4, Vers 13, worauf sich Wegener bezog, gern vorlesen. Dort heißt es so schön: Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham sein Samen die Verheißung, dass er Erbe der Welt sei, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens.
Und das lässt an Galater 3, Vers 29 denken. Er lautet: Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.
Die Verheißung.
Die Verheißung.
Dass er sein Volk befreit, wenn sie ihm im Glauben gehorchen. Dann haben wir noch 5. Mose 3, die Verse 18 und 20. Mose steht da gerade an der Grenze zu Kanaan und spricht zum Volk Israel. Der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. Auch hier hat man eine Typologie, denn das war das typologische Kanaan und eines Tages gibt es ein antitypisches Kanaan.
Das Land der Verheißung.
Genau. Das Land der Verheißung. So zieht nun gerüstet vor euren Brüdern, den Söhnen Israels, her, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe bringt, wie euch, bis auch sie das Land in Besitz nehmen, das ihnen der Herr, euer Gott, jenseits des Jordan gibt, und dann sollt ihr zurückkehren, jeder zu seinem Besitztum, das ich euch gegeben habe. Gehe ich nicht hin, um euch eine Stätte zu bereiten? Habe ich es nicht gegeben? Kommt das, weil wir es verdienen? Verdienen wir in dieser Welt irgendetwas? Oder ist es ein Geschenk von Gott? Das ist so schön.
Es ist ein Geschenk, das wir nicht allein erlangen können.
Das kann man nicht.
Nur durch Christus, der es uns gab, können wir es annehmen, wenn wir uns dafür entscheiden.
Ja.
Aber Gott sehnt sich ständig danach, dass wir es annehmen. Er möchte fortwährend, dass wir diese Ruhe, diese Liebe und dieses Geschenk der Erlösung erfahren, das er anbietet.
Und das war noch bevor er für uns am Kreuz starb. Und wenn Israel gehorsam gewesen wäre, Das geht Hand in Hand. Glaube und Gehorsam sind das Gleiche. Nun, nicht wirklich, aber das eine entsteht aus dem anderen. Wenn sie treu gewesen wären, sie sahen doch die Werke Gottes noch vor dem Roten Meer. Sie sahen, was er in Ägypten tat. Das war schon so überwältigend. Sie sahen so viel, aber verinnerlichten sie es als Einzelne? Oder gingen sie nur Mose hinterher? Folgten sie nur einem anderen Menschen oder verstanden den Symbolismus darin nicht? Jedenfalls sahen sie das alles. Sie wanderten durch die Wüste und wenn sie nach Nahrung schrien, versorgte Gott sie. Und sie beschwerten sich andauernd. Was war das Ergebnis ihres Ungehorsams und ihres mangelnden Vertrauens?
Nun, sie mussten länger in der Wüste bleiben als vorgesehen.
Ja, 11 Tage stehen 40 Jahre gegenüber.
Und als sie wieder vor der Grenze Kanaans standen, lesen wir in Josua 21, Vers 43 bis 44, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand.
Genau so kam es. Er würde sie beschützen. Und wir sprachen auch mit Eric darüber. Sie hätten nicht damit ihre Schlachten selbst schlagen müssen. Gott hätte für sie gekämpft. Aber wegen ihres Unglaubens, ich weiß schon, dass jemand sagt, Mensch, Leute, hätte das tun können. Aber da befinden wir uns jetzt. Wo stehen wir jetzt? Wurde Israel in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppt? Ja, das wurden sie. Und befinden wir uns in Babylon? Du und ich und jeder da draußen, der bekennt, der Wahrheit zu folgen, befinden wir uns jetzt in Babylon? Wir sind ein ganz kleiner Überrest, der gegenwärtig in Babylon gefangen ist. Und wir müssen begreifen, dass wir aus Babylon heraus müssen. Warum befinden wir uns in diesem Zustand? Es ist ganz genauso. Nichts hat sich unter der Sonne geändert, weil wir nicht gehorsam waren und dem Herrn nicht vertrauten.
Ja, und wir müssen jetzt lernen, treu zu sein und ihm zu vertrauen, Gott und seinen Verheißungen zu glauben, dass er uns helfen und unsere Kämpfe für uns ausfechten wird. Wir müssen nicht nach unseren Waffen greifen, um zu kämpfen. Er wird uns helfen und es für uns tun.
Er wird es für uns tun. Ganz genau, ja. Genau wie Gott ihre Schlachten für sie ausgefochten hätte, und so wie du es auch jetzt gesagt hast, wenn die Zeit der Trübsal kommt, sollten wir uns fürchten? Das ist unsere ultimative Glaubensprüfung. Am Ende der Zeit. Bei vielen in der Gemeinde hört man, ich möchte diese Zeit nicht. Ich möchte nicht, dass die Zeit der Trübsal beginnt oder anfängt, solange ich lebe. Das bedeutet, kein Vertrauen zu haben.
Ja.
Menschlich gesehen kann ich es schon verstehen. In einem fleischlichen Sinn, es ist hart. Aber wenn wir den Glauben Jesu oder sogar den Glauben Abrahams haben, einen Glauben, den wir haben sollten, dann hätten wir keine Angst. Er wird unsere Schlachten kämpfen. Er wird die Felsspalten öffnen. Er wird uns dort verbergen, heißt es, gemäß dieser Verheißung.
Aber wir können nicht an diesen bestimmten Punkt kommen, wenn wir in all den kleinen Dingen nicht treu sind, die uns täglich begegnen. Also müssen wir lernen, in all den kleinen Dingen, bei allen unseren Aufgaben im Alltag treu zu sein, sodass sich keine Zweifel einschleichen, wenn die größeren Dinge kommen. Keine Zweifel in unserem Glauben an Gott und dass er uns hindurchhelfen wird.
Ja, da gibt es noch einen weiteren Punkt. Als Sedekia König war und nach Babylon gebracht wurde, was macht sie mit seinen Augen? Sie nahmen ihm die Augen. Ja, also das ist auch symbolisch. Ich meine, in Babylon haben viele Menschen keine Augen, um Babylon zu sehen. Sie wissen nicht wirklich, was Babylon ist. Wie kann man aus einem System, aus dem böses System herauskommen, weil man nicht einmal weiß, dass man Teil davon ist, weil man keine Augensalbe hat und nicht weiß, was vor sich geht.
Wir müssen also Gott um Augensalbe bitten, damit wir Babylon deutlich sehen können und auch deutlich sehen können, wovon wir kein Teil sein sollten. Und damit wir Gott deutlich sehen können und auch das, was wir tun sollten. Ja.
Laodicea, oder? Wir haben keine Augensalbe. Wir sind arm und erbärmlich, wir sind blind. Ja. Dann lesen wir nochmals Wegener. Jetzt wissen wir aus Jeremia 17, 19 bis 27, dass Gott geplant hatte, dass Israeliten für immer im Land Kanaan wohnen sollten, dessen Hauptstadt Jerusalem die Hauptstadt der ganzen Welt sein soll, genau wie das neue Jerusalem die Hauptstadt der ganzen neuen Erde sein wird. Doch obwohl sie die Hauptstadt ihres Erbes als Besitz erhielten, gingen sie wegen Unglauben nicht völlig in deren Besitz ein, sodass es genauso war, als ob sie nie irgendetwas davon gehabt hätten.
Deutliche Worte, die mit Unglauben in Zusammenhang stehen. Unglauben kann der Grund sein, warum wir den Himmel nicht sehen werden. Und wenn wir hier auf Erden nicht glauben, so wie es vorhin hieß, welche Freude dürfen wir im Himmel empfinden, wenn wir keinen Glauben an Gott haben, ihm nicht vertrauen?
Ganz genau. Und wenn wir uns in diesem System befinden und Gott nicht gehorchen, in 5. Mose 38, Vers 65 lesen wir dazu, wenn Israel Teil dieser Nation sein würde, dazu wirst du unter diesem Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Das, was wir gerade besprachen. Wir werden unser Urteils- und Unterscheidungsvermögen verlieren. Siehst du, wie relevant das ist für unsere Zeit? Ich liebe das Alte Testament. Früher dachte ich, ach, das Alte Testament. Manche Menschen lesen nur das Neue Testament. Wir müssen das Alte Testament verstehen, um zu verstehen, wo wir uns heute befinden. Und auch, was uns heute fehlt. Aber es gab einige, die offensichtlich treu waren und die glaubten. Dazu steht in 5. Mose 1, Vers 35 und 36, was wir jetzt nicht komplett lesen müssen, dass Kaleb, der Sohn Jefunes, es sehen soll. In der Bibel heißt es, und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist.
Er glaubte, dass Gott das tun wird, was er sagte.
Ja.
Er fing nicht an zu zittern, als er all diese Riesen sah, die sie besiegen sollten. Er sagte, auch wenn diese Kerle doppelt so groß sind wie wir, auch wenn sie Riesen sind, wird Gott sie in unsere Hand geben. Wir müssen uns nicht sorgen.
Ja, genau, wie Josua. Sie beide. Das zeigt einfach den Charakter von Kaleb und Josua. Murrten sie? Ich hätte es schon getan, wenn man sich das überlegt. Ich möchte da nach Kanaan hineingehen, ich traue Gott. Los, Leute, gehen wir. 10 der Kundschafter taten es nicht. Sie waren nicht treu. Also mussten auch die treuen 40 Jahre mit denen, die kein Vertrauen gehabt hatten, in der Wüste herumwandern. Und sie murrten nicht. Das zeigt den Charakter, den Gott ihnen verlieh. Und genauso ist es, wenn man sich Ruth anschaut. Sie war eine Moabiterin. Sie war keine Israelitin. Und wie sie an Naomi, ihrer Schwiegermutter, festhielt, und wir wissen, dass ihre Schwiegermutter im Grunde ein Typus auf Christus ist. Sie hielt fest und sagte, wo du hingehen wirst, werde ich auch hingehen. Wo du wohnst, will ich wohnen. Wem du dienst, den werde ich dienen. Auch sie hatten den Glauben, den wir haben sollten. Um die Geschichte abzukürzen, heiratete sie später Boas und sie hatten einen Sohn namens Obed, aus dessen Linie Isai und David stammen. Sogar wenn man kein Jude und nicht in die jüdische Nation jener Zeit eingepropft war, sagen wir einmal, nicht in die heutige Gemeinde eingepropft ist, es wird viele Menschen geben, die nicht in der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten waren, die ins Reich Gottes eingepropft werden. Und sie werden dort sein, bevor irgendjemand in der Kirche dort sein wird, wegen ihres Glaubens, ihrer Treue und ihres Gottvertrauens. Dann noch ein anderer großartiger Punkt von Wegener aus The Rest That Remains for the People of God. Wegener schreibt darin, er macht die Erde, damit sie bewohnt werden, und gab sie den Menschen als friedlichen Lebensort. Die Tatsache, dass er am siebten Tag ruhte, war ein Beweis, dass die Werke vollendet und die Ruhe vorbereitet war. Siehst du es? Die Tatsache, dass er am siebten Tag ruhte, war ein Beweis, dass seine Werke vollendet und die Ruhe vorbereitet war. Er spricht also nicht im Besonderen über diese Sabbatruhe. Die Tatsache, dass er den Weg für uns vorbereitete, um auch in seine Ruhe einzutauchen, sodass wir für immer bei ihm sein können. Wie ich schon sagte, in Hebräer 4 geht es nicht primär um den Sabbattag, Aber auch er ist darin inbegriffen.
Ja, der Sabbat ist hiervon auch ein Teil.
Ja.
Aber es wird davon gesprochen, von den Werken abzulassen und Ruhe in Gott zu finden.
Richtig. Der Sabbat, das Denkmal für Gottes Ruhe, ist deshalb ein Tag, an dem wir uns wegen Gottes Werk freuen und in den Werken seiner Hände triumphieren sollen. Während wir über deren Großartigkeit nachsinnen, ist es eine Zusicherung, dass Gott eine Ruhe für sein Volk vorbereitet hat und dass sie daran teilhaben werden, so sicher wie er, der große Schöpfer ist, der sich nicht ändert. Die verbleibende Ruhe ist daher das kommende Erbe und Reich der Heiligen. Der andere Tag ist Josuas, ist der Tag der finalen Belohnung. Wir lesen also von einem anderen Tag in Hebräer 4. Wir lesen von einem anderen Tag. Dieser andere Tag, von dem hier gesprochen wird, war kein buchstäblicher anderer Tag. Es war nicht die Beachtung des Sonntags. Es bezog sich auf einen anderen Tag, der für uns alle noch kommen würde, an dem wir, was die Ruhe angeht, eine Finalität erleben werden.
Ja.
Ja.
Wenn wir uns einfach den Sabbat ansehen, wenn wir den Sabbat halten, bezeugt das unseren Glauben an unseren Schöpfer und an unseren Erlöser. Es ist ein sichtbarer Ausdruck unseres Glaubens. Es zeigt uns, dass wir nicht dadurch gerettet sind, dass wir ihn halten, sondern wegen dem, was Gott für mich getan hat. Darum halte ich ihn. Ich glaube seiner Verheißung, dass er mich neu schaffen wird. Ich glaube, dass er diesen, meinen Körper, nehmen wird, der von der Sünde verunstaltet wurde, und er wird meinen Körper und mein Denken verwandeln, ihm und seinem Charakter ähnlich.
Genau das ist es. Den Sabbat zu halten ist eine Folge. Man liebt es, das zu tun. Die Pharisäer mussten mit all ihren Regeln daherkommen, denn er wurde zu einem autoritativen Sabbat mit immer mehr Regeln. Wie können wir die Israeliten unterdrücken und daraus etwas machen, bei dem es um uns geht?
Ja, und dadurch gingen sie nie am Sabbattag in Gottes Ruhe ein.
Siehst du, man hat jetzt zwei unterschiedliche Dinge, obwohl sie die Verknüpfung hatten. Er entströmte der Beziehung. Es ist eine Folge des eigenen Glaubens, unseres Gehorsams und unserer Liebe zu Gott.
Weißt du, wir können den Werken unserer Erlösung nichts hinzufügen. Wenn ich also den Sabbat als etwas sehe, was ich halten muss, um mir meine Erlösung zu verdienen, haben wir den Plan kein bisschen verstanden. Weil ich nichts tun kann, um mir die Erlösung zu verdienen.
Überhaupt rein gar nichts. Aber er verändert uns. Also, ich sehe es immer so. Damals, wenn wir gerade vom Sabbat sprechen, damals, als ich noch jung war, konnte ich es nie erwarten, dass mein Dad Amen sagte. Ich wollte mein Zimmer stürmen und Spiele spielen. Ich werde nicht in den Himmel kommen, wenn das andauernd meine Gewohnheit und Verlangen ist. Aber wenn es ganz anders herauskommt, wie etwa, ach, ich liebe den Sabbat, ich kann hinausgehen und Menschen helfen, ich kann ruhen und von Christus gestärkt werden. Nichts ist ja körperlich gestärkt, obwohl das auch der Fall ist. Aber durch Christus kann ich darin gestärkt werden, eine weitere Woche für Christus in Angriff zu nehmen.
Ja, und wenn wir uns Hebräer 4 ansehen und uns auch ansehen, wie das alles darauf zutrifft, worüber wir gerade sprachen, im Bibelkommentar findet sich eine schöne Zusammenfassung, worüber ab Vers 1 bis zu Vers 9 gesprochen wird. Wir lesen darin, wie ursprünglich für das alte Israel verheißen, umfasste Gottes verheißene Ruhe, dauerhaftes Wohnen im Lande Kanaan, eine Charakterumgestaltung, die die Nation zu einem geeigneten Repräsentanten für die Prinzipien von Gottes Reich machen würde und die Rolle von Gottes auserwählten Werkzeug für die Errettung der Welt. Die Generation, der die Verheißung der Ruhe ursprünglich gegeben worden war, scheiterte daran, das Land Kanaan zu betreten, wegen ihres Unglaubens. Dafür führte Josua die nächste Generation in das Land, das verheißen worden war. Doch weil sie geistlich starrköpfig waren, konnte er sie nicht in die geistliche Ruhe hineinführen, die sie gemäß Gottes Plan dort finden sollten.
Darum geht es, um die geistliche Ruhe.
Die gleiche Verheißung wurde in den Tagen Davids wiederholt. Vers 7. Das war ein Hinweis darauf, dass Israel damals nicht in die geistliche Ruhe eingetreten war und auch dafür, dass ihr Scheitern in den Tagen von Mose und Josua die ursprüngliche Verheißung nicht ungültig gemacht hatte.
Ja, lass mich noch etwas anfügen. In Hebräer 4 heißt es, Jesus, aber dieser Jesus in Josua, wie es hier richtig gesagt wird. Sie beziehen sich hierbei auf Josua zur damaligen Zeit. Aber es hat eine doppelte Bedeutung. Josua und Jesus, beide gaben bzw. werden diese Ruhe geben. Denn Josua gab die physische Ruhe und Jesus wird einem die geistliche Ruhe geben.
Ja, und dann fährt es folgendermaßen fort. Das endgültige Gelingen von Gottes Absicht ist sicher, trotz des Scheiterns von Generationen in Folge. Das ernstliche Flehen des Schreibers an Gottes Volk in apostolischer Zeit, doch in diese Ruhe einzugehen, Vers 11 und 16, ist ein weiterer Beweis, dass die Einladung gültig blieb und dass Gottes Volk als Gruppe sogar in apostolischer Zeit nicht wirklich in diese Ruhe eingegangen war. Dementsprechend bleibt die Verheißung und Einladung, doch in Gottes geistliche Ruhe einzutreten, gültig. Vers 6 und 9. Deswegen sollten Christen eifrig bestrebt sein, in diese Ruhe einzugehen. Können wir das sogar für die heutige Zeit sagen? Gehen wir als Gruppe in diese geistliche Ruhe ein, von der Gott möchte, dass wir darin eingehen? Halten wir, wenn wir den Sabbat halten, ihn so, wie Gott möchte, dass wir ihn halten? Oder halten wir ihn mit einer Liste an Regeln, von denen wir denken, dass Gott möchte, dass wir ihn so halten?
Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es spielt da in unseren Gemeinden nicht viel Ich hinein.
Ja.
Ich sehe das zumindest so. Viele von uns wollen in maßgeblichen Positionen sein und vorschreiben. Und sie denken nicht an das größere Bild oder an die Botschaft und wie wir weitergeben müssen. Und oft können die Leute in Positionen ihre Arbeit tun, aber spielt so eine Ego-Komponente mit hinein, was Konflikte schafft. Und das schafft Probleme innerhalb der Gemeinde und den Ausschüssen in den Gremien und das ist erschreckend. Wenn wir Hebräer 4, die Verse 8 bis 11 nochmals lesen, ich will es nicht nochmals ganz lesen, aber in Vers 10 lesen wir, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken. Genau wie du vorhin sagtest. Es gibt nichts, was man selbst tun kann. Es heißt ja oft genau, dass es bei diesem Ruhen von den eigenen Werken von der Schöpfungswoche spricht. Und das tut es auch. Aber es ist eben auch symbolisch. Es gibt nichts, was wir tun können, um in seine Ruhe einzugehen. Okay? Er wirkt durch uns. Nur dadurch, dass er in uns wirkt, kann er uns seine Gerechtigkeit verleihen. Doch dann heißt es im Vers 11 ganz widersprüchlich, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein. Im Englischen heißt es wörtlich daran arbeiten. Also wir müssen von unseren Werken lassen, aber wir müssen arbeiten, um in jene Ruhe einzugehen.
Man soll also nicht arbeiten, aber doch arbeiten?
Ja, genau. Das ist so interessant. Ja, es gibt nichts, was wir tun können, aber es gibt auf unserer Seite dieses Bemühen, dieses Bestreben. Wir müssen die Autorität Christi akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass er unsere Autorität ist, dass er unser Gott ist und dass wir im Glauben ihm gegenüber gehorsam sein müssen. Denn das ist der einzige Weg, wie wir Ruhe finden werden.
Ja, wir sollten unseren Glauben an ihn zeigen. Wie wir ihm glauben, gerade so wie Abraham, Mose, Kaleb und Josua. Wir müssen das, was sie taten, in unserem Leben umsetzen, um der Welt zu zeigen, wer unser Gott ist, dem wir dienen.
Ja, ganz genau. Nochmals, also das ist jetzt nicht unser Thema, aber wenn du Kaleb und all diese Namen aufzählst, denke ich wieder an Rahab und Ruth. Manche denken, der Sabbat sei nur für die Juden, aber das ist nicht so. Das hat nichts damit zu tun. Jeder kann in seine Ruhe eintauchen, wenn sie nun glauben und gehorsam sind und nach der Wahrheit suchen, die Wahrheit verinnerlichen und an der Wahrheit festhalten.
Für mich sticht dabei etwas heraus. Wenn wir Hebräer 4 lesen, schafft das nicht den Sabbat ab, noch ändert es den Sabbat, sondern tatsächlich hilft es uns und sagt uns, wie wir den Sabbat halten sollten, was wir am Sabbat tun und wonach wir am Sabbat streben sollten.
Ja, und wie wir schon vorher sagten, ist das nicht etwas, was wir nur halten. Es ist eine natürliche Folge von Liebe und Glaube und auch der Gehorsam dem Herrn gegenüber. Was auch immer er zu tun bittet, ist unserem eigenen Schutz. Genau das ist es doch. Wir gehen auf unsere Knie und danken ihm jeden Tag, dass er uns diese Grenze, diese Haltelinie gab, die das Gesetz genannt wird, damit wir geschützt sind und er im Gegenzug uns seinen Charakter und seine Gerechtigkeit verleihen wird, damit wir wiederum anderen helfen können, anderen Nationen, wie es bei Israel gedacht war, damit sie die gleiche Freude und Ruhe finden können.
to find the same joy and rest.
Yes.
Ja, lass uns diese Aufforderung, strebt eifrig danach oder arbeitet daran, etwas auseinandernehmen. Über was für eine Art von Arbeit wird hier gesprochen?
And what is the ultimate rest?
Und was ist die ultimative Ruhe? Wir wissen schon, wie wir Ruhe finden können. Wir sahen uns die alten Wege an. Aber dieses letzte Sahnehäubchen, diese ultimative Ruhe, wie machen wir das? Wie streben oder arbeiten wir, um zu dieser Ruhe zu gelangen? Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Dann heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden, eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das führt mich zur ernsten Engelsbotschaft zurück. Alles steht immer wieder bei der Drei-Engels-Botschaft in Verbindung, was auch ein weiteres, wunderbares Studiumthema ist. Aber es führt zur ersten Engelsbotschaft zurück. Gebt ihm die Ehre. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Versteht, wer ich bin. Verinnerlicht meinen Charakter und bitte teilt den Charakter, den ich euch verliehen habe, mit der Welt.
Ja, damit auch sie diese Ruhe in ihm erfahren mögen.
Ja. Und wer war Jesus? Was war sein Gewerbe? Er war ein Zimmermann. Weißt du, dass er hauptsächlich damit beschäftigt war, diese Joche für Ochsen herzustellen? Er musste sie für jeden einzelnen Ochsen passgenau zurichten. Und er baute diese Joche so leicht wie nur möglich, damit sie keine schwere Bürde tragen müssen. Ist das nicht schön? Er machte das buchstäblich. Und das gibt er auch weiter. Er sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Wow.
Wow.
Ja. Dann Johannes 20, 19 bis 22. Das war nach Jesu Auferstehung, als er zu den Jüngern in Obergemach zurückkehrte. Dazu heißt es in diesen Versen, als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türe verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Er sagte das schon zum zweiten Mal. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, wozu? Um sein Werk zu tun, um seinen Anordnungen Folge zu leisten. So sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn wir also willens sind, für den Herrn zu arbeiten. Aber das Erste, was er sagte, war Friede. Friede sei mit euch, geht und arbeitet für mich, so werdet ihr wahren Frieden finden. Und erst nachdem sie das annahmen und sich daran machten, hinauszugehen und für ihn zu arbeiten, verlieh ihn den Heiligen Geist.
Als sie einmütig waren, als sie dasselbe Ziel hatten.
Ja, wir müssen also jetzt unsere geistlichen Muskeln trainieren und in den kleinen Dingen treu sein, sodass er uns mehr anvertrauen kann. Matthäus 25 ist ein weiteres Beispiel. Die Talente und der eine Mann mit dem einen Talent, der es im Boden vergrub, seine Entschuldigung lautet, ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, was sagte er zu ihm? Du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht angestreut habe? Wenn wir also Gottes Auftrag zurückweisen, hinauszugehen und zu dienen und die Talente, die er uns gab, zu vermehren, dann werden wir den Bösen zugeordnet, wie es früher schon hieß. Die Gottlosen sind wie das Meer, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlt. So steht es hier, du böser Knecht. Er sagt, dass jeder von uns seine Aufgabe hat. Er vertraut uns seine Arbeit an. Und er sagt, wie wir es hier lesen, du fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät? Er überträgt uns seine Aufgabe. Er sät nicht. Er fordert uns auf, den Samen zu streuen. Und er kommt zurück und wir haben es nicht getan. Wie viele Leute hast du nicht für Christus gewonnen, sondern verloren? Deshalb ist es so, dass die Möglichkeit besteht, dass so viel Segen wegen uns verloren gehen, vielleicht hätten gerettet werden können, weil wir nicht gearbeitet haben, wie bei diesem Knecht.
Ja, und wenn man nicht für Gott arbeitet, wenn sich eine Gelegenheit bietet und man verpasst diese Gelegenheit, fühlt man sich dabei nicht gut. Man denkt daran zurück, oh, ich hätte es tun sollen, ich hätte dies oder jenes sagen sollen. Wir müssen also ständig Gott bitten, uns zu helfen, uns zu führen und uns die Worte zu geben, damit wir keine Gelegenheit verpassen, um einen Samen zu streuen, wo er gestreut werden müsste.
Sei nicht schüchtern oder furchtsam in dieser Welt, sondern arbeite für den Herrn. Ich weiß noch meine ersten Gebete in meinem Bekehrungsjahr. Da sagte ich, Herr, ich werde alles für dich tun. Aber öffentlich sprechen möchte ich nicht. Nicht vor anderen. Ich sagte, ich werde es tun, wenn ich muss. Aber ich hoffe sehr, dass er es nicht tun würde. Denn ich hatte solche Angst davor. Und jetzt sitze ich hier, predige in Gemeinden und all solche Dinge. Denn er wird uns Kraft und Stärke dazu geben. Oft genug denke ich mir noch, Herr, ich kann das nicht. Und dann gibt er mir die Kraft dafür. Das andere Beispiel, das ich habe, ist der Schächer am Kreuz. Arbeitete er? Hatte er die Möglichkeit, für Christus zu arbeiten? Denken wir, dass er für Christus arbeitete? Wenn wir darüber nachdenken, nein. Er war am Kreuz. Er arbeitete nicht für Christus und dennoch tat er es. Wie viele Leben rettete er durch die Aussage, die er über Christus traf, indem er ein Zeuge für Christus war?
Genau. Er hing immer noch am Kreuz und tat dabei diese Dinge.
Also, ich hoffe, dass das deutlich ist und deine Frage beantwortet. Providence, ich weiß, dass es ein umfangreiches Studium wurde, das wir dazu durchführen mussten. Und ich hoffe, dass es ausreichend war. Ich hoffe, dass wir mit diesem Zitat abschließen können.
Ja, und dieses eine Zitat sollte auch die Antwort auf die Frage bezüglich Hebräer erhärten, was diese Ruhe und auch die Arbeit sind, die wir tun sollten.
Ja.
Hier steht, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Die Ruhe, von der hier gesprochen wird, ist die Ruhe der Gnade, die dadurch erlangt wird, dass man eifrig bestrebt ist, wörtlich fleißig arbeitet. Diejenigen, die von Jesus seine Sanftmut und Demut lernen, finden Ruhe in der Erfahrung, seine Lektionen zu praktizieren. Diese Ruhe wird nicht im Müßiggang, in selbstsüchtiger Bequemlichkeit oder in Vergnügungssucht erlangt. Wer unwillig ist, dem Herrn treuen, ernstlichen und liebenden Dienst zu erweisen, wird weder in diesem noch im kommenden Leben geistliche Ruhe finden. Nur aus ernsthafter Arbeit erwachsen Frieden und Freude im Heiligen Geist. Glück hier auf Erden und dort Herrlichkeit. Lasst uns deshalb arbeiten. Redet oft Worte, die für die, die sie hören, zu einer Stärkung und Inspiration werden. Wir sind untereinander viel zu gleichgültig. Wir vergessen, dass unsere Mitarbeiter oft Worte der Hoffnung und Ermutigung brauchen. Wenn jemand sich in Schwierigkeiten befindet, wendet euch mit Worten des Trostes an ihn. Das ist wahre Freundschaft. Arbeitet für die, die ihr Leben vertrödeln und nur die Hälfte dessen erreichen, was sie für den Meister erreichen könnten. Strebt danach, ihr Verantwortungsgefühl aufzuwecken. Betet füreinander und ermahnt euch gegenseitig, um wie viel mehr, wenn ihr seht, wie der Tag naht. Lasst einen Bruder zum anderen und eine Schwester zu anderen sagen, komm, mein Mitstreiter im Werk, lass uns allen Ernst in unsere Arbeit stecken, denn die Nacht ist nah, in der niemand wirken kann. Also diese Arbeit besteht darin, hinauszugehen, sich gegenseitig zu ermutigen, ihnen vom Charakter Jesu zu erzählen, sie näher zu Gott zu bringen, damit sie die Ruhe erfahren können, die man selbst in ihm hat, und auch die Ruhe, die man am Sabbat erfährt.
Ergreife ihre Hand und ziehe sie aus Babylon heraus.
Ja.
Ziehe sie aus Satans Erfindungen heraus, aus seiner Festung. Und je mehr wir zusammenarbeiten, desto schneller kann Jesus Christus kommen. Und das wollen wir doch letztendlich alle. Doch nicht bevor so viele Seelen wie nur möglich gerettet worden sind, zu Christus gebracht worden sind. Nochmals, danke für diese Folge, Providence. Es war eine großartige Frage.
question, Providence. It was great. And,
danke, Malu.
Ja, danke, Robert. Und wenn jemand von euch eine Frage für uns hat, schickt sie uns doch. Wir beantworten sie liebend gerne.
Wunderbar, lass uns beten.
Ja, beten wir.
Unser himmlischer Vater, danke für dieses Gespräch. Es ist großartig zu wissen, dass dein Wort dazu da ist, uns zu lehren, Herr. Uns zu lehren, wie wir diese Ruhe bei dir finden können. Herr, wir müssen uns die alten Wege ansehen. Wir müssen uns das alte Israel ansehen. Dafür gibt es das Alte Testament. Deswegen sind Altes und Neues Testament sehr wichtig. Eines ist ein Typus für das andere. Und wir wissen, dass du bald kommst, um uns nach Hause mitzunehmen. Herr, hilf uns, diese Ruhe zu finden und hilf uns dabei, diese Ruhe noch weiter zu pflegen, indem wir für dich arbeiten. Herr, hilf uns, dass wir uns als Kirche zusammentun und nicht an uns selbst zu denken, sondern immer an die anderen. Herr, danke auch für den Sabbattag. Hilf uns, weise von ihm Gebrauch zu machen, damit wir diese Ruhe in dir noch mehr finden können und diesen Tag dazu verwenden, mehr über dich und deinen Charakter zu lernen. Wir beten für jeden da draußen und beten alles in Jesu Namen. Amen.
Amen.